Wir hören wieder auf ein Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Es ist der 5. Vers, der uns heute Morgen beschäftigen soll. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne, so sagt der Prediger Salomo. Zwar ändern sich die äußeren Erscheinungsformen der Dinge mit der Zeit, aber wie Luther gesagt hat, die Ursuppe des menschlichen Daseins ist immer dieselbe. Und so gab es im Altertum bereits Klagen von Seiten der Alten über das ungezügelte Wesen der Jugend. Es gab offenbar auch schon zu jener Zeit Generationskonflikte. Auch im Mittelalter, zur Zeit Luthers. Luther schreibt dazu, jetzt ist eine allgemeine Klage, dass die Jugend roh, wild und ungezogen sei. Kinder wollen den Eltern, Schüler ihren Lehrern, Gesinde ihren Herren und deren Frauen nicht untertan sein. Es ist kein Gehorsam und Zucht mehr im jungen Volk, sondern eitel Stolz und Mutwille. Jedermann will tun, wozu er Lust hat, frei und ungestraft sein. Das wird Gott in die Länge nicht hingehen lassen. Und einige Zeilen weiter sagt er, ich sorge mich, der Ungehorsam und Mutwille des jungen Volkes werde in kurzem greulicher gestraft werden, denn jemand gedenkt. Gott nehme zuvor die Seinen in Gnaden hinweg, dass sie solchen Jammer nicht sehen dürfen. Sehr, sehr ernstes Wort. Und schon der Erzvater Jakob hatte Probleme mit seinen Kindern, und zwar ganz massive Probleme. Das können wir nachlesen. Ganz massive Probleme mit seinen Kindern. Nun, das, was es zu allen Zeiten offenbar gegeben hat, das verdichtet sich in der letzten Zeit, also in der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ein typisches Merkmal dieser letzten Zeit ist, dass die Kinder den Eltern nicht gehorchen wollen, wie Paulus schreibt in einem der Briefe an Timotheus. Wir haben ja sogar eine Zeit erlebt, in der Kinder ganz bewusst von ihren Eltern anti-autoritär erzogen wurden. Und Gottes Wort sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Johannes der Täufer hatte nach der Weissagung des Propheten Maleachi die Aufgabe, durch seine Verkündigung das Herz der Väter den Kindern zuzuwenden und das Herz der Kinder den Vätern. Das heißt also, es gab offenbar auch zu jener Zeit schon einen Generationskonflikt. Und wenn nun Petrus hier schreibt, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, dann bestand offenbar auch innerhalb der Gemeinde Jesu zumindest die Gefahr, dass die Jüngeren sich auflehnten gegen die Autorität der Ältesten. Wenn hier von den Ältesten die Rede ist, dann können wir es im engeren Sinne auf die Ältestenschaft beziehen, das heißt also auf solche in der Gemeinde Jesu, die diese leitende Funktion ausüben, aber grundsätzlich auch auf die ältere Generation. Wir wollen beides immer wieder im Blick behalten. Einmal die Ältestenschaft und zum anderen die ältere Generation. Im schlimmsten Fall gehen Alte und Junge innerhalb einer Gemeinde getrennte Wege. Da will man also kaum noch etwas miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite ist es sicherlich gut, wenn junge Leute besondere Möglichkeiten der Gemeinschaft haben unter Gottes Wort Und wenn sie dann auch spezielle Möglichkeiten haben, um die Gemeinschaft vom Wort Gottes her gestiftet in einem geselligen Miteinander zu betätigen. Das ist sicherlich eine schöne Sache. Es gehört einfach mit auch zu einer Jugendarbeit dazu. Doch sollte das nicht dazu führen, dass man die Jugend nicht mehr in den gemeinsamen Gottesdiensten sieht. Es ist geistlich nicht gesund, wenn bei einer Missionskonferenz parallel zum Gottesdienst ein Jugendgottesdienst angeboten wird. Wenn man also ganz bewusst darauf verzichtet, dass Junge und Alte miteinander, wie es der Psalmist sagt, den Namen des Herrn loben. Das ist geistlich nicht gesund. Jung und Alt gehören einfach zusammen. Das muss auch immer wieder deutlich werden. Und das wird ganz besonders deutlich, indem man miteinander den Gottesdienst feiert und sich miteinander dem Wort Gottes aussetzt, sich darüber freut, sich korrigieren lässt, sich trösten lässt und von daher Gemeinschaft auch miteinander und untereinander hat. Es ist nicht gesund, wenn junge Leute dem ausweichen, weil ihnen angeblich der Gottesdienst zu langweilig ist. Gottes Wort ist nicht langweilig. Und junge Leute, bei denen der Geist Gottes ein Verlangen geweckt hat nach Gottes Wort, fühlen sich in den Gottesdiensten, die wirklich vom Wort Gottes her geprägt sind, in denen das Wort Gottes im Zentrum steht, immer wieder auch zu Hause. Das ist ganz normal. Das hat übrigens unser heimgegangener Bruder Uwe Martin Schmidt auch immer wieder erleben dürfen. Also Junge und Alte gehören zusammen, das muss sichtbar werden. Das muss spürbar werden in der Gemeinde Jesu. Und nun sagt Petrus uns hier, dass die Jüngeren sich der Autorität der Ältestenschaft und grundsätzlich der älteren Generation unterordnen sollten. Sie sollten sich also den Weisungen der Alten fügen. Das heißt im Alten Testament, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Das heißt, die Jüngeren sollten es lernen, der alten Generation Respekt zu zollen, sie zu achten, sie zu ehren und immer wieder bereit zu sein, auch auf sie zu hören. Denn die Älteren haben viel, viel Erfahrung sammeln dürfen in ihrem Leben. Auch wenn junge Leute nicht immer so begeistert die Meinung der Älteren teilen, sollten sie es doch lernen, zuzuhören und auf das zu achten, was die Älteren zu sagen haben. Es steht also einem jüngeren Menschen immer wieder gut an, von der Erfahrung der Älteren lernen zu wollen. Einer der Freunde Hiobs namens Elihu ist darin ein Vorbild. Bevor er sich in das Gespräch mit Hiob einschaltet, hält er sich erst einmal zurück und hört zu. Er sagt, ich bin jung an Jahren, ihr aber seid alt. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Er hält also zunächst einmal mit seiner Meinung, mit seinem Wissen, wie er sagt, zurück. Ich dachte, lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Und erst in dem Augenblick, als er merkt, dass die anderen Freunde Hiobs diesen nicht widerlegen können, da greift er vom Geist Gottes getrieben ein. Siehe, so sagt er, ich habe gewartet, bis ihr geredet hattet, ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die rechten Worte treffen würdet und habe Acht gehabt auf euch, aber siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurechtwies oder seiner Rede antwortete. Das heißt also, Recht antwortete. Also erst in dem Augenblick, als er merkte, die Freunde kommen nicht klar mit Hiob, da greift er ein, vom Geist Gottes gedrängt. Sicherlich dürfen junge Leute ihre Meinung sagen. Sicherlich dürfen sie auch Vorschläge machen in der Gemeinde. Und die Älteren tun gut daran, zuzuhören und auch einmal einen Einblick zu bekommen in das, was die junge Generation befähigt. Doch die Jüngeren sollten es lernen, es in der rechten Art und Weise zu tun und in dem Bewusstsein, dass die letzte Entscheidung bei der älteren Generation und speziell bei den Ältesten in der Gemeinde liegt. Also diese innere Einstellung sollten sie haben. Da müsste es eigentlich gut gehen, wenn die Älteren bereit sind, zuzuhören und zu hören, was die jüngere Generation bewegt, was sie zu sagen hat, was sie vorzuschlagen hat. Und die jüngere Generation tut das in diesem Bewusstsein, in dieser Gesinnung, dass das letzte Wort bei den Ältesten liegt, dann ist das eine ganz gesunde Angelegenheit. Die Ältesten sind nun mal von Gott dazu autorisiert, die Gemeinde zu leiten. Und wer diese gemeindliche Ordnung nicht anerkennt, macht sich vor Gott schuldig und muss damit rechnen, vom Herrn der Gemeinde zurechtgewiesen zu werden. Sich unter Gottes heilsame Ordnung und Zucht zu beugen, ist für einen Menschen immer gut. Es ist gut, so sagt Jeremia in den Klageliedern, es ist gut für einen Mann, dass er sein Joch in der Jugend trage. Die Kraft dazu verleiht ihm der Herr Jesus Christus selbst. Im folgenden Satz sehen wir, dass der Herr immer beide Seiten im Auge hat. Also nicht nur die Jüngeren, sondern auch die Ältesten und die Älteren in der Gemeinde. Alle aber miteinander, so heißt es hier, haltet fest an der Demut. Zunächst einmal werden die Jüngeren ermahnt, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und dann werden sie alle miteinander eingebunden in den Geist der Demut. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Das heißt, auch die Älteren sollten sich von der Demut leiten lassen. Es kann sicherlich nur einer das letzte Wort haben. Und das gehört nach dem Willen Gottes den Älteren und den Ältesten. Doch auch die Älteren sollten mit den Jüngeren im Geist der Demut umgehen. Und das bedeutet, dass sie in allem das Wohl der jüngeren Leute im Auge haben. Nicht ein falsches Autoritätsverständnis sollte sie leiten. Auch nicht Starrsinn. Sprechen von einem Altersstarrsinn, da ist man total unbeweglich. Auch nicht der Starrsinn, der sich nichts mehr sagen lassen will. Auch das Festhalten vor Traditionen sollte von der Bibel her hinterfragt werden können. Und die ältere Generation sollte dafür offen sein. Sie darf sich nicht von dem Motto leiten lassen, weil es immer so war, soll es auch immer so bleiben. Das wäre ein falscher Standpunkt. Auch ältere Menschen können noch bis ins hohe Alter hinein geistlich und auch geistig beweglich sein und beweglich bleiben. Und das Idealbild finden wir im Psalm 92 in den Versen 14 und 15. Da heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie gleich alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Ein herrliches Wort. Und wo liegt das Geheimnis? Nun, gepflanzt, so heißt es hier, im Hause des Herrn. Das heißt, es sind Menschen, die ständigen Umgang haben mit dem Wort Gottes. Das ist im Grunde genommen damit gemeint. Nicht nur im Hause des Herrn, das heißt also in der Öffentlichkeit, in einem Gottesdienst oder in einer Bibelstunde oder wo und wann man auch immer zusammenkommt, sondern auch zu Hause. Ein ständiger Umgang mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium und vor allen Dingen auch ein ständiger Gebetsumgang mit dem Herrn hält die alten Geschwister geistlich frisch und das wirkt sich auf ihr ganzes Verhalten und auf ihre ganze Gesinnung aus. Auch im Blick auf ihre Einstellung der jungen Generation gegenüber. Ich denke, das ist das Entscheidende. Sie werden, ob sie gleich alt sind, dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Und so sollten wir also alle, wie es hier heißt, miteinander festhalten an der Demut. Und jetzt wollen wir noch ein wenig darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Demut ist ja eine Vokabel, die uns allen geläufig ist. Was heißt das denn nun eigentlich? Demut. Luther hat hier übersetzt mit Festhalten an der Demut. Und dieses Festhalten erinnert uns an das Geschehen, als Jesus sich einen Schurz umband und seinen Jüngern einen Sklavendienst erwies, indem er ihnen die Füße wusch. Und mit dieser Demut, so sagt Petrus hier, sollten wir uns umgürten, sollten wir uns umkleiden. Also, das ist zunächst einmal die Bedeutung, die dahinter steckt. Wir sollten uns umgürten, alle miteinander umgürten mit dem Schurz der Demut. Das bedeutet also, dass wir bereit sein sollten, einander zu dienen. Demut hat immer auch etwas damit zu tun, dass Menschen bereit sind, einander zu dienen. Nicht über den anderen zu herrschen, sondern ihm zu dienen. Das ist ganz entscheidend wichtig. Das Wort, das wir hier vor uns haben, gebrauchte man auch für das Anlegen eines langen, fließenden, Stoa-ähnlichen Gewandes. Und das war im Altertum ein Ehrengewand, ein Ehrenkleid. Das heißt also, die Demut, die uns dazu befähigt, einander zu dienen, füreinander da zu sein, ist also gleichzeitig unser Schmuck und unser Ehrenkleid. Demut ist das Kleinod der Gläubigen, so könnte man sagen. Demut ist etwas Wunderschönes in den Augen Gottes und sollte auch für uns ganz entscheidend unser Leben prägen. Im Unterschied zu einem stolzen, selbstherrlichen Wesen. Das ist es, was man in der Welt fördert, ist klar. Du bist was, du kannst was, du musst dein Vertrauen mehr auf dich selbst setzen. Aber darum geht es im Reich Gottes eben nicht. Im Reich Gottes geht es um ganz andere Dinge. Das Reich Gottes ist von einer ganz anderen Art als das Wesen dieser Welt. Dieses Ehrenkleid der Demut hatte ein David an, als er ausrief, ich will noch geringer werden in meinen Augen. König David, ich will noch geringer werden in meinen Augen. Und wer bin ich, dass du mich und mein Haus bis hierhin gebracht hast? Wenn uns das demütigt, wenn uns das beugt, dass Gott uns bis zu diesem Augenblick so viel Wohltaten erwiesen hat, dass er uns so viel Gutes getan hat, dann fragen wir uns natürlich, wer sind wir eigentlich? Wir haben es doch nicht verdient. Wir sind Sünder und nichts anderes. Aber es ist große Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass er uns so viel Gutes getan hat. Wer bin ich denn eigentlich? Ja, wer bist du? Wer bin ich? Dass Gott uns bis zu diesem Augenblick so reich gesegnet hat. Das ist wahre, echte Demut. Dieses Kleid trug auch der Hauptmann, der dem Herrn Jesus ausrichten ließ, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst. So spricht die Demut. Herr, ich bin es nicht wert, mit dir Gemeinschaft zu haben. Dass du zu mir kommst. Ich bin es nicht wert. Das hat in keinster Weise etwas zu tun mit sogenannten Minderwertigkeitskomplexen oder Gefühlen. Der Apostel Paulus kann von sich sagen, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das heißt also, als alle anderen Apostel. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Also das klingt nicht nach Minkos. Doch er fügt dann sofort hinzu, im selben Atemzug sagt er, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist Demut, das ist Herzensdemut. Ein demütiger Mensch stapelt also nicht tief, aber er denkt nicht hoch von sich selbst. Gottes Geist hat ihn von seiner Sündhaftigkeit überführt, und zwar so, dass ihm die hohe Meinung von sich selbst vergangen ist. Das ist immer wieder das Werk des Heiligen Geistes. Da will er uns haben und da segnet uns Gott, nirgendwo anders. Da behalten wir auch die Segnungen Gottes. Nur durch diesen Geist der Demut behalten wir die Segnungen, die Gott uns bisher geschenkt hat. Also der beste Weg, in Anführungsstrichen, der beste Weg, um die Segnungen Gottes zu verlieren, ist der, stolz und hochmütig und selbstherrlich zu werden. Das ist der beste Weg. Dann zieht Gott sich zurück. Gott wohnt dort, wo ein Mensch ein zerschlagenes Herz hat. Und ein zerschlagenes Herz bedeutet, dass der Mensch von seiner Unwürdigkeit und von seiner Sündhaftigkeit immer wieder aufs Neue überführt wird. Als einer zu Jesus kommt, und zwar immer wieder aufs Neue, zu ihm kommt, der nichts anderes verdient hat von Natur aus als den Zorn Gottes. Da ist Gott gegenwärtig. Da segnet er. Demut ist also das genaue Gegenteil, wie wir bereits erwähnten, von Stolz und Hochmut. Satan wollte hoch hinaus. Ich lese uns einmal, was der Prophet Jesaja darüber sagt, in Kapitel 14, in den Versen 13 und 14. Hier wird uns etwas wiedergegeben vom Wesen des Widersachers Gottes, des Satans. Jesaja 14, 13 und 14. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist das Wesen Satans, der sich auf den Thron Gottes setzen will, der sich erheben will. Sein Weg geht von unten nach oben. Was ist die Antwort Gottes? Ja, hinunter zu den Toten fuhrest du, zur tiefsten Grube. Gott hat ihn tief gestürzt. Er ist gerichtet schon am Kreuz auf Golgatha, wenn er auch sein Handwerk noch tun darf in unserer Zeit, aber sein Ende ist abzusehen. Und er weiß es selbst. Es heißt in der Offenbarung des Johannes, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er hat wenig Zeit. Deshalb versucht er so viel wie möglich Unheil anzurichten in dieser Welt und Menschen mit hinabzureißen in diesen Abgrund des Verderbens. Und er verführt die Menschen zum Hochmut. Seit dem Sündenfall steckt dieses Gift tief drin im Herzen des Menschen. Der Mensch möchte immer gerne etwas sein. Er möchte hoch hinaus. Er möchte immer über anderen stehen in irgendeiner Weise. Und er möchte letztlich gerne an der Stelle Gottes stehen. Er möchte autonom sein. Er möchte selbst regieren. Es soll nach seinem Willen laufen. Und genau das kristallisiert sich mehr und mehr in der letzten Zeit heraus. Das ist der Mensch, der von sich selbst dann sagt, ich bin mein eigener Gott. Und das wird dann einmal in der Person des Antichristen in höchster Konzentration in dieser Welt offenbar werden, das Wesen des Satans und das Wesen des menschlichen Herzens. Stolz, Hochmut, Hybris. Und nur der entgegengesetzte Weg, also der Weg von oben nach unten, Demut, hat ja etwas mit diesem Weg zu tun. Das Wort D bedeutet von oben nach unten, herunter also. Nur der entgegengesetzte Weg von oben nach unten, den unser Herr Jesus Christus gegangen ist, wie Paulus das beschreibt im Philipperbrief, dass er sich seiner Macht und Herrlichkeit entkleidet hat, entäußert hat, dass er zu uns in diese Welt gekommen ist. Und wenn er irgendwo in einem Palast gelebt hätte, wäre das schon eine tiefe, tiefe Erniedrigung gewesen. Aber er lebte nicht in einem Palast, sondern ging seinen Weg in Niedrigkeit über diese Erde und starb, starb nicht nur irgendeinen Tod, sondern starb den Tod am Kreuz, diesen schmachvollen Kreuzestod. Das ist der Weg Gottes, der Weg von oben nach unten. Tiefe Erniedrigung, Entäußerung seiner Herrlichkeit. Und nur durch diesen Weg, den der Herr Jesus gegangen ist, war es möglich, uns zu erlösen von unserem stolzen, hochmütigen Wesen und uns wieder mit Gott in Einklang zu bringen. So dass Paulus dann schreiben kann in Römer Kapitel 1, so wir denn nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist also ein ganz anderer Weg. Und sollte die Gemeinde Jesu, sollten wir in der Nachfolge Jesu nicht denselben Weg gehen? Den Weg der Demut? Darum schreibt Petrus hier, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, weil das die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus ist. Das, was wir von Natur aus nicht haben. Wir spüren das auch als Christen immer wieder, diesen Hang zum Großen hin. Diesen Hang, selbst groß und herrlich dastehen zu wollen. Aber wir erleben auch die Kraft des Evangeliums, die uns teilhaben lässt an der Demut unseres Herrn Jesus Christus. Verharren wir in unserem stolzen Wesen, so wird uns Gott entgegen sein. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen. Gott wird mit seinen Segnungen zurückhalten, da wo ein Mensch sich nicht immer wieder vor ihm beugt und sich vor ihm demütigt. Das Wasser sucht immer die tiefste Stelle. Und so ist es mit den Segnungen Gottes. Sie suchen ein gedemütigtes Herz. Ein zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Psalm 51. Professor Schlatter sagt dazu, so wie wir nach unserer Ehre begehrlich greifen, beginnen wir den Streit wider Gott. Gott versteht es aber, den Hoffärtigen zu beugen. Wie das aussehen kann, wenn Gott einem hochmütigen Herzen entgegensteht, das sehen wir an der Geschichte Nebukadnezars, des Königs von Babel. Ich will uns das einmal kurz vorlesen aus dem Propheten Daniel, Kapitel 4, von Vers 25 an. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar, nämlich all das, was Daniel ihm geprophezeit hatte. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel. Und jetzt betonen wir das einmal. Können wir uns gut mit identifizieren. Das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. So spricht das menschliche Herz von Natur aus. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und nun kommt die Antwort Gottes. Gott widersteht den Hoffärtigen. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und so geschah es dann auch. Wenn wir irgendetwas vorzuweisen haben, dann sollten wir doch daran denken, dass Gott es uns geschenkt hat. Dann vergeht uns dieses stolze Wesen. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Gibt es irgendetwas, was Gott dir nicht in seiner Güte und Barmherzigkeit und Gnade geschenkt hat? Du darfst dankbar dafür sein, aber hüte dich vor diesem stolzen Wahn. Das will Petrus uns hier sagen. Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen, so sagt er, gibt er Gnade. Und diese letzten Worte machen noch einmal schön deutlich, dass Demut keine menschliche Tugend ist. Sie wächst nicht auf unserem natürlichen Herzensboden. Wir können noch so fromm werden. Und der Mensch versucht das ja zunächst einmal. Er geht vielleicht total weltliche Wege, bekehrt sich und versucht dann seinen alten Adam fromm zu machen, auch demütig zu sein und dergleichen. Aber das ist nicht das, was Gott haben will. Vor Gott gilt nur, zunächst einmal nur und ausschließlich die Demut unseres Herrn Jesus Christus. Nichts anderes haben wir ihm zu bringen als die Demut des Sohnes Gottes. Daran hat er gefallen. Diese Demut hat sich nicht selbst gesucht, sondern nur die Ehre und Verherrlichung Gottes. Wir haben daran Teil aus Gnaden. Sie wird uns zunächst einmal zugerechnet. Und der Heilige Geist wirkt auch etwas von diesem Wesenszug Jesu in unseren Herzen. Aber es geht nur ständig und immer wieder durch diesen Sterbensprozess hindurch. Das heißt also, Herr, ich habe nichts zu bringen als Demut, bin von Natur aus total stolz und hochmütig. Aber durch deine Gnade kann ich vor dir bestehen, durch die Demut des anderen und wirke auch etwas von dieser Tugend unseres Herrn Jesus Christus in meinem Herzen und Leben, dass andere etwas von dir spüren, von dem, was du wirkst in meinem Leben, nicht von dem, was ich von Natur aus hätte. Einem solchen Menschen, so sagt Petrus hier, schenkt Gott Gnade, das heißt Gnade zur Vergebung, einem Menschen, der seine Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit immer wieder aufs Neue erkennt, schenkt Gott Gnade zur Vergebung, Gnade zur Heiligung, Gnade in jeder Hinsicht. Er steht unter dem Segen Gottes, er steht unter einem geöffneten Himmel. Er hat selige Gemeinschaft mit Christus, erfüllt mit dem Heiligen Geist der Gnade. Dass sich daraus immer wieder auch ein entsprechendes Handeln ergibt, brauche ich nicht zu betonen. Und so wollen wir uns das heute Morgen wieder ganz neu zu Herzen nehmen, was der Heilige Geist uns hier durch das Wort des Apostels Petrus zu sagen hat. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander, umgürtet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen.